Wir feiern heute den 15. Sonntag nach Pfingsten und da hören wir zunächst die Worte der heiligen Lesung aus dem Brief des Apostel Paulus an die Galater. Brüder, wenn wir im Geiste leben, lasst uns auch im Geiste wandeln. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, einander herausfordern, einander beneiden. Brüder, wenn auch einer von irgendeinem Fehler überrascht wird, so unterweiset ihn als geistig Gesinnte im Geiste der Sanftmut. Hab Acht auf dich selbst, damit nicht auch du versucht werdest und fallest. Einer trage des anderen Last, dann werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Denn wenn einer sich einbildet, etwas zu sein, da er doch nichts ist, betrügt er sich selbst. Ein jeder prüfe sein eigenes Tun, dann mag er sich bei sich selber rühmen, nicht vor einem anderen. Denn jeder hat seine eigene Last zu tragen. Wer in der Lehre Unterricht erhält, teile all sein Gut mit dem, der ihn unterrichtet. Täuschet euch nicht, Gott lässt seine nicht spotten. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Wer im Fleische sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber im Geiste sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. So lasst uns denn Gutes tun und nicht ermüden. Zu seiner Zeit dann werden wir ernten, wenn wir nicht nachlassen. Solange wir noch Zeit haben, lasst uns allen Gutes tun, vorzüglich aber den Glaubensgenossen. Soweit die Worte der heiligen Lesung. Und dann hören wir andächtig die Worte des heiligen Evangeliums, die uns aufgeschrieben hat, der heilige Evangelist Lukas. In jener Zeit ging Jesus in eine Stadt mit Namen Nain. Seine Jünger und viel Volk begleiteten ihn. Als er nahe an das Stadttor kam, trug man eben einen Toten heraus, den einzigen Sohn seiner Mutter, die Witwe war. Viel Volk aus der Stadt ging mit ihr. Als der Herr sie sah, ward er von Mitleid über sie gerührt und sprach zu ihr, weine nicht. Dann trat er hinzu und rührte die Bahre an. Die Träger aber standen still, und er sprach, Jüngling, ich sage dir, steh auf. Da richtete sich der Tote auf und fing an zu reden, und Jesus gab ihn seiner Mutter. Da wurden alle von Furcht ergriffen, sie lobten Gott und sprachen, ein großer Prophet ist unter uns aufgestanden, und Gott hat sein Volk heimgesucht. Soweit die Worte des heiligen Evangeliums. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Brüder und Schwestern in Christus, die Epistel von heute ist die Fortführung des Abschnitts aus demselben Brief vom letzten Sonntag. Und so schließt der heilige Apostel Paulus hier weiter an, wenn wir im Geiste leben, lasst uns auch im Geiste wandeln. Das ist praktisch der Gedanke vom letzten Sonntag, des Wandels im Geiste. Und er führt es jetzt nochmal etwas konkreter aus, besonders auf die geistige Einstellung, dass wir nicht nach Ehre trachten, dass wir einander nicht herausfordern, also nicht in falsches Konkurrenzdenken fallen und dass wir einander nicht beneiden, sondern dass wir jedem sein Gut gönnen. Ist gut für dich, deswegen habe ich ja deswegen nicht weniger. Wenn auch einer von irgendeinem Fehler überrascht wird, schreibt er dann weiter, so sollen wir ihn im Geist der Sanftmut zurechtweisen, im Geist der Nächstenliebe. Ist auch etwas, was wir immer wieder uns auch vornehmen wollen, wo wir hier die Ermahnung des heiligen Apostel Paulus wieder erhalten. Und dann sagt er, interessant, hab Acht auf dich selbst, damit nicht auch du versucht werdest und fallest. Das ist auch vielleicht eine Hilfe. Oft, wenn wir besonders sehr versucht sind, im Geiste den Nächsten zu kritisieren oder zu beurteilen oder verurteilen, vielleicht sogar, dass wir für uns selber auch sagen, dass wir vielleicht auf uns selber schauen und ja auch nicht ganz 100% sicher stehen immer und nicht auf unsere eigene Kraft vertrauen können, sodass wir selber auf uns schauen wollen, dass wir nicht auch vielleicht in der Versuchung fallen. Einer trage des anderen Last, dann werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Das sind nicht nur die irdischen Güter, wo wir dem anderen helfen, die Last des Lebens zu tragen, das natürlich auch, aber auch die geistigen Hilfen und Hilfeleistungen. Der heilige Chrysostomus führt dazu sehr schön aus. Er sagt, dieser da ist zum Beispiel hitzig, jener aber schläfrig. So jeder hat seine Schwächen und seine Stärken. Und er nimmt das Beispiel, dieser ist sehr hitzig, der andere etwas träge. Trage nun du das Stürmische von jenem, damit auch er deine Schwerfälligkeit trage. So wird weder jener sündigen, weil er von dir getragen wird, noch auch verfehlst du dich in dem, worin du zur Last fällst, weil dein Bruder dich trägt. So einander die Hand reichend in dem, worin ihr dem Falle zuneigt, werdet ihr durch gegenseitige Vermittlung das Gesetz erfüllen, indem jeder, was dem Nächsten abgeht, durch seine eigene Geduld ersetzt. Eigentlich sehr schön und sehr kurz und prägnant hier dargestellt. Wir helfen dem anderen in dem, was er nicht kann oder wo er seine Schwäche hat. Auch immer im Gedanken daran, dass wir auch von anderen Hilfe brauchen oder auch immer wieder Hilfe bekommen, glücklicherweise in den Dingen, wo wir zur Last fallen oder wo wir zur Sünde neigen, wie er hier, oder zum Falle neigen, wie er hier schreibt. Und so wird weder der eine fallen, weil wir ihm helfen, noch werden wir fallen, weil der andere uns hilft in den Dingen, wo wir unsere negative oder unsere schwache Seite haben. Eigentlich sehr schön hier ausgeführt zu diesem Satz, jeder trage des anderen Last. Das wollen wir auch immer wieder, diesen Satz uns im Kopf behalten, wenn wir vielleicht dem anderen helfen müssen und wenn der andere unserer Hilfe bedarf, dass wir dann nicht ungeduldig werden, na jetzt braucht er schon wieder Hilfe, das schafft er schon wieder nicht alleine, sondern dass wir dann denken, jeder trage des anderen Last und daran denken, dass auch wir Hilfe von anderen benötigen und auch immer wieder bekommen. Ein jeder prüfe sein eigenes Tun, dann mag er sich bei sich selber rühmen, nicht vor einem anderen. Auch immer wieder wichtig, dass wir daran denken, wichtig ist, wie wir vor uns selber dastehen können, beziehungsweise vor Gott dastehen und nicht vor dem anderen. Und dann sagt er hier sehr schön, täuschet euch nicht, Gott lässt seiner nicht spotten. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Wer im Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer beim Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Das erinnert uns vielleicht auch ein bisschen an den Spruch Jesu, so wie ihr messt, mit demselben Maß wird euch gemessen werden. Wenn ihr vergebt, so wird euch vergeben werden. Und wenn wir im Fleisch säen, dann werden wir im Fleisch Verderben, vom Fleisch Verderben ernten. Das heißt, wenn wir unsere Hoffnung auf die Welt setzen, auf das Irdische setzen, wenn wir unser Vertrauen auf die Welt setzen, unsere Wurzeln in die Welt schlagen, dann werden wir von der Welt und vom Fleisch Verderben ernten. Aber wenn wir im Geist säen, das heißt, wenn wir auf Gott unser Vertrauen setzen, wenn wir auf die übernatürlichen Dinge schauen, auf die übernatürlichen Werte, wenn wir die übernatürlichen Schätze versuchen anzusammeln, dann werden wir davon das ewige Leben ernten. So lasst uns denn Gutes tun und nicht ermüden. Wieder der Aufruf zum Durchhalten. Das ist sehr schwer. Eines der schwereren Dinge wahrscheinlich, dass man standhaft bleibt, dass einem nicht die Puste ausgeht im Leben, dass man Durchhaltevermögen an den Tag legt. Das ist noch das Wichtigere, als dass man kurz große Werke vollbringt, sondern dass man im ganzen Leben bis zum Ende durchhält. Denn dann, zu seiner Zeit, werden wir ernten, sagt Paulus, wenn wir nicht nachlassen. Das ist, wie gesagt, sehr wichtig und oft ist man versucht dazu, doch irgendwie die Flinte ins Korn zu werfen, vor allem wenn sich vielleicht nicht unmittelbar Erfolg zeigt. Aber dann wollen wir an diese Dinge denken, wenn wir durchhalten, wenn wir nicht nachlassen, immer wieder darum uns zu bemühen, dann werden wir zu seiner Zeit auch ernten. Auch sehr wichtig für unseren Kampf übrigens gegen unsere Schwächen, die ja auch schon angesprochen wurden, dass wir da nicht aufhören und dass wir immer wieder uns erheben, auch wenn wir immer wieder fallen sollten, dass wir trotzdem uns erheben und weitermachen. Das, auf das kommt es an. Und daraus wird dann am Ende auch der Sieg hervorgehen. Und dann das schöne Evangelium von heute, wo wir so schön Jesus sehen. Er naht sich hier der Stadt Naim, eine große Volksmenge folgt ihm. Und als sie sich der Stadt nahen kommen aus der Stadt, kommt ein Trauerzug heraus, voraus die Träger, die eine Bahre tragen, auf denen ein Toter liegt. Die Juden haben ja immer die Friedhöfe außerhalb der Stadt gehabt, eine bestimmte Entfernung sogar. Das war wichtig, weil man durch den Friedhof vor dem Gesetz oder durch den Kontakt mit dem Toten oder mit dem Grab gesetzlich unrein wurde. Manche sagen, deswegen haben die Juden auch die Gräber weiß getüncht, damit man die von Weitem schon erkennen konnte und nicht unrein wurde, vor dem gesetzlich unrein wurde. Auf jeden Fall tragen sie hier einen Toten heraus. Und das ist ein besonders trauriger Fall, weil es erstens ein junger Mann war und er war der einzige Sohn seiner Mutter und die Mutter war noch Witwe. Das heißt, wir können uns vorstellen, dieser Junge oder junge Mann war wohl der einzige Trost, die einzige Stütze oder die große Freude ihres Lebens jetzt, da sie auch ihren Mann verloren hatte und auch keine anderen Kinder offensichtlich hatte. In derselben Gegend übrigens, in Sunam, das war in der Nähe von Naim, hat einige Zeit vorher der Prophet Eliseus eigentlich dasselbe Wunder gewirkt. Er hat auch einer Witwe ihren einzigen Sohn wieder zum Leben erweckt, wie wir alle wissen. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum dieses Wunder auch die Menschen dazu veranlasst, zu sagen, ein großer Prophet ist unter uns aufgestanden. Oder vielleicht wurden sie an dieses Wunder von damals erinnert. Der große Unterschied aber, und das verstehen die Leute hier noch nicht, ist, dass Jesus aus sich selber wirkt, aus eigener Kraft, und dass die Propheten durch die Kraft Gottes gewirkt haben. Und der große Unterschied ist auch, und das versucht Jesus an einer Stelle zu zeigen, dass er, bevor er einen Menschen geheilt hat, gesagt hat, deine Sünden sind dir vergeben. Und die Juden verstehen das sofort und sagen, wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Und wir wissen alle, Jesus sagt dann, damit ihr wirklich glaubt, dass ich Sünden vergeben kann, das heißt, damit ihr glaubt, dass ich wirklich Gott bin und göttliche Macht habe und Gottes Sohn bin, heile ich jetzt diesen Mann. Und dann hat er den Mann geheilt in diesem einen Fall. Und so ist diese Erkenntnis der Leute leider noch nicht so weit und wird auch lange so bleiben. Wir kennen alle die Frage Jesu an die Apostel, was meint ihr, was sagen die Leute über den Menschensohn? Und die Apostel sagen dann, ja, manche sagen, du bist einer der Propheten, manche sagen, du bist Elias. Und dann fragt er sie, was aber glaubt ihr? Und Petrus nimmt dann das Wort, wie wir alle wissen, und sagt, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Und darin unterscheidet sich dann die Erkenntnis der Apostel von der Erkenntnis vieler der Menschen. Wir sehen auch hier eine schöne Steigerung hier in diesem Wunder. Zunächst war einmal die Auferweckung des kleinen Mädchens, das gerade eben erst gestorben war. Dann sehen wir hier die Auferweckung des Jünglings, der schon zu Grabe getragen wird. Und später werden wir die Auferweckung des Lazarus sehen, der schon einige Tage im Grab lag und schon angefangen hat zu riechen, wie wir hören. Und so stellen wir uns dieses Ereignis einmal hier bildlich vor, wie die Trauergesellschaft aus der Stadt herauskommt. Und Jesus, wie so oft, ist von Mitleid gerührt. Und es ist schön zu sehen, wie nah hier vereint ist Jesu Mitgefühl mit den Menschen, Jesu Barmherzigkeit und Jesu Mitleid oder Gottes Mitleid, kann man ja sagen. Und auf der anderen Seite gleich die seine göttliche Allmacht und seine Kraft, die sogar ihn zum Leben, zum Herrn über Leben und Tod sein lässt. Und er hat Mitleid mit der Mutter, die offensichtlich hier von Trauer ganz zerstört ist und hinter ihrem Sohn, hinter ihrem toten Sohn einhergeht. Und der sagt zu ihr, weine nicht. Auch diese Worte, diese schön von Lukas, alles sehr kurz, aber doch mit viel Gefühl hier berichtet. Diese Worte, die so schön von Lukas hier berichtet werden, er sagt zu ihr, weine nicht. Er will sie trösten und ihr Zuversicht zusprechen. Und dann tritt er hin und berührt die Bahre als Zeichen für die Bahrenträger. Sie sollen stehen bleiben und die bleiben auch stehen. Und dann sagt er diese kurzen, aber mächtigen und kraftvollen Worte, Jüngling, ich sage dir, steh auf. Und der richtet sich sofort auf und fängt an zu reden als Zeichen dafür, dass er tatsächlich wieder hier unter den Lebenden ist. Und Jesus gab ihn seiner Mutter. Das hat er sich auch nicht nehmen lassen, dass er den Sohn dann seiner Mutter übergibt, dessen Mutter übergibt und hat ihm sicher auch für sich auch Freude empfunden, ihr diesen Trost spenden zu können. Und so denken wir auch immer daran, wie sehr Gott sich freut, wenn er uns auch wieder einmal Zuversicht schenken kann oder Trost schenken kann oder Hilfe geben kann. Jesus ist der Herr über Leben und Tod, und das ist natürlich der Tod oder der leibliche Tod ist ja eine Folge der Sünde, und so drückt sich hier auch aus, dass er auch, und wie wir vorhin schon gesehen haben, in dem, was er zu den Juden sagt, dass er auch der Herr ist über den geistigen Tod. Und dass eigentlich die größere Mission ist, die Menschen vom geistigen Tod zum geistigen Leben wieder zu führen. Und der leibliche Tod ist, wie gesagt, eine Folge der Sünde. Und dadurch, dass Jesus die Sünde besiegt, besiegt er auch den leiblichen Tod, wie er hier zeigt. Der heilige Augustinus sagt es auch sehr schön, das wird im Brevier von heute dem Priester zur Meditation vorgegeben in der dritten Nocturne. Die Mutter freut sich über ihren Sohn, der von den Toten auferweckt wurde, und die Mutterkirche freut sich jeden Tag über die, die vom Tod der Sünde zum Leben der Gnade wieder erweckt werden. Durch Jesus Christus, durch denselben Jesus Christus. Und so wollen wir jetzt in der Heiligen Messe vielleicht oder unter Tag immer an dieses schöne Ereignis denken, uns vorstellen, wie hier Jesus, wie gesagt, mit seinen Jüngern ankommt und hier an diesen Trauerzug hintritt und wie er der Mutter ihren Sohn wiedergibt und ihr die größte Freude ihres Lebens sicherlich bereitet. Und so harren auch wir voll Sehnsucht auf den Herrn und wissen, dass er auch unsere Bitte erhört, und beten abschließend mit dem Offertorium, das wir gleich hier in der Heiligen Messe beten werden, aus dem Psalm 39. Voll Sehnsucht harrte ich des Herrn. Er sah auf mich und er erhörte meine Bitte. Er gab ein neues Lied mir in den Mund, ein Jubellied für unseren Gott. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. Amen.